Radio Osttirol Sonntagscocktail.
Es ist wieder kurz nach 12, meine Damen und Herren. Ich darf Sie wieder recht herzlich begrüßen zu unserem Radio Osttirol Sonntagscocktail heute am 14. September dieses Jahres. Und ich darf meinen heutigen Gast recht herzlich begrüßen. Das ist der Martin Reiner, der Obmann vom Alpinkompetenzzentrum Osttirol. Lieber Martin, herzlich willkommen. Fein, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Servus Robert, danke für die Einladung. Liebe Grüße an alle.
Ja, fein. Ich habe, meine Damen und Herren, den Martin heute in die Sendung eingeladen, weil ich es sehr spannend finde, was er alles so tut. Speziell das Alpinkompetenzzentrum war mir vorher völlig unbekannt und erst seit ich mich im Internet etwas schlau gemacht habe, war mir bewusst, dass das eine ganz tolle Einrichtung für Osttirol ist und darüber werden wir heute einiges erfahren, wie gesagt aus erster Hand. Es wird eine interessante Stunde werden, davon bin ich überzeugt. Martin Reiner und ich, Robert Wieser, wir beide wünschen Ihnen eine feine Mittagsstunde hier bei Radio Osttirol.
Nur dicht der Nebel weit und breit. Er schlängelt sich durchs Tal. Ich suche nach nem warmen Licht, nach einem Sonnenstrahl. Wer traurig ist, der muss hinaus, drum laufe ich ganz schnell. Zum Gipfelkreuz die Berge rauf, was dunkel war, wird hell. Da schau ich mich voll Ehrfurcht und hoffe für die Welt, dass Frieden einkehrt überall und der für immer hält. Wie magisch wird der Blick von mir zur Wolke in Gedenk, die einem Engel gleicht und mir wieder Vertrauen schenkt. Total befreit, der Weg hat sich gelohnt, dem Himmel greifbar nah zu sein, in dem die Antwort wohnt. Auch wenn's mir oft an Hoffnung fehlt, steht jetzt mein Herz in Brand. Ich liebe es doch für alle Zeit, mein schönes Heimatland. Schau ich mich voll Ehrfurcht und hoffe für die Welt, dass Frieden einkehrt überall und der für immer hält. Wie magisch wird der Blick von mir zur Wolke in Gedenk, die einem Engel gleicht und mir wieder Vertrauen schenkt.
Ja, Martin, wir haben uns ja beim Radio Osttirol Frühschoppen Ende Juli in Thurn getroffen. Da habe ich dich als Interviewpartner auch gehabt und da haben wir auch schon geredet über das Alpin-Kompetenzzentrum und mir ist das so spannend vorkommen. Deswegen habe ich dich gerne eingeladen heute und ich darf dich noch einmal recht herzlich begrüßen. Servus.
Servus.
Ja, wir reden über dich natürlich und ich beginne immer mit meinen Gästen am Anfang ihres Lebens. Vielleicht erzählst auch du uns, wo du herkommst, wie du aufgewachsen bist und so weiter.
Ja, aufgewachsen bin ich als vierter Sohn von Mauer Lös und Auerfrieda in der Gebelhöhe, also in Moos. Wir waren, wie gesagt, fünf Buben und es war überhaupt viel los in Moos. Mir kommt vor, wenn wir so erinnern, wir waren wohl in der Schule natürlich Vormittag, aber Nachmittag eigentlich immer im Freien, immer beim Spielen und beim unterwegs sein, und es war eigentlich echt ein schönes Aufwachsen.
Und Schwester hast du keine gehabt, also nur als Buben, gell?
Als Buben, ich spaß immer, keine Geschwister, nur Gebrüder. Es waren beim Vater schon leid Buben und bei mir, ihr war zwei Buben übrigens.
Ja, fein. Zu denen kommen wir noch. Was hast du denn für Schulausbildungen gemacht?
Die Volksschule in der Hurm sind wir eh zu Fuß gegangen, und Hauptschule bin ich dann in Matra gegangen. Und dann, obwohl ich eigentlich zuerst eine Lehre machen wollte, als Mechaniker, hat es mir dann doch in die Hack verschlagen. Da war schon mein Bruder, der Michel, und ich habe dann die Hack gemacht in Lienz Matura. Und dann später habe ich in Innsbruck Wirtschaftspädagogik studiert. Das ist also ein Wirtschaftsfach, damit man dann in berufsbildenden Schulen das Fach Wirtschaft unterrichten kann. Mhm.
Ja, und das Studium der Wirtschaftspädagogik, kommt dir das heute noch zugute in der Schule, oder wie? Ich muss das verstehen.
Ja, das ist eigentlich ein voll optimales Studium. Ich wollte zwar ursprünglich Sport machen, aber der zweite Bruder, der Lois, hat schon Sport studiert, und er hat gesagt, einer in der Familie reicht. Später hat man mal erzählt, er hat sich gedacht, boah, wenn ich ihn überholt hätte, das hätte beim Landerl in der Hürde echt blöd ausgeschaut. Hat er wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint. Aber Wirtschaftspädagogik ist echt lässig, weil du kannst sowohl in der Privatwirtschaft arbeiten, ich habe ja dann eh später auch ein Unternehmen gegründet, oder eben in der Schule als Lehrer für Wirtschaftsfächer, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft und so weiter, Unternehmensgründung arbeiten.
Du hast gerade angesprochen, 1999 hast du eine Privatschule eröffnet, oder was muss man sich da vorstellen?
Ja, Robert, eigentlich jedo gegenüber im Atelier Ciappella, wobei wir vorher in der Messinggasse waren, aber dann unser zweiter Standort war im Atelier Ciappella, da haben wir viel Platz gehabt oben, weil haben wir viele Räume gebraucht für klassische Nachhilfe und für Sprachen, auch schon für Kinder Italienisch und Englisch. Und weil wir Hacklehrer und Lehrerinnen ja müssen, oder die Wirtschaftslehrer sowieso ein Praktikum machen, haben wir gedacht, ja, ich kann mich auch selbstständig machen. Und dieses Lernstudio habe ich dann gemeinsam mit einigen Lehrern und Lehrerinnen und meiner Frau 7 Jahre geführt.
Okay. Ja, und dann hast du natürlich auch eine Ausbildung zum Berg- und Skiführer. Den müssen wir ja wohl auch erwähnen. Das ist ganz was Wichtiges.
Ja, nicht? Genau, Robert. Ganz ohne Sport ist natürlich jetzt nicht gegangen. In dem Fall Bergsport, weil wir waren ja als Kinder schon eigentlich eine Judo-Familie, ganz früher Rankeln, aber da haben wir zu wenig Gewicht auf den Rasen gebracht. Aber beim Judo ist dann eigentlich richtig gut gegangen. Da hat uns jeder Vater immer zu den Turnieren dann geführt, war da die Trainer. Und dann haben wir Fußball gespielt da. Und dann habe ich da auch wieder in der Höhe mal ein paar Bergsteiger getroffen, Bergführer. Und die haben mich da mitgenommen zum Klettern und Bergsteigen. Und das hat mich echt fasziniert. Und dann bin ich über die Bergrettung zum Bergführen gekommen, wobei die Ausbildung aber, die dauert natürlich eine Zeitl. Und das hat dann wirklich auch 2,5 Jahre gedauert. Inzwischen, glaube ich, dauert es schon 3 Jahre, und ist richtig aufwendig.
Ja, das denke ich mir. Du hast es gerade schon angesprochen, 2 Söhne hast du und bist verheiratet in Thurn wohnhaft, gell?
Ja, genau. Wir sind dann, wie gesagt, zuerst einmal in Lienzau gewohnt, und dann haben wir gesagt, nein, jetzt hätten wir recht gerne etwas Beständiges, und haben uns dann noch einen Baugrund umgeschaut, und weil wir gedacht haben, wir bauen uns ja vielleicht ein Häusl, und das haben wir dann gemacht, und zwar in Thurn, und da geht es uns eigentlich auch richtig gut. War schon rot, wenn die Kinder dann dort Kindergarten gehen und Schüler, und wenn man selber ein bisschen mitmacht bei den Vereinen. Und da ist man gleich wie integriert, und inzwischen bin ich gerade beim Gemeinderat auch.
Das wollte ich gerade sagen, das habe ich mitgekriegt, und bei unserem Frühschoppen man sehr engagierter Turner. Du hast gerade angesprochen, Gemeinderat und die Sportvereine und so weiter, also ganz, ganz toll. Gut, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und dann reden wir weiter über das Alpin-Kompetenzzentrum.
Mit dir geht
Ja, Martin, seit 2007 bist du der Obmann des Alpin-Kompetenzzentrums. Was muss man sich darunter vorstellen? Wenn du das als Laie, ich habe es überhaupt nicht gewusst, dass das gibt. Erzähl uns ein bisschen drüber.
Der Name selber ist eher ein bisschen schwierig mit Austria Alpin-Kompetenzzentrum Osttirol. Das hat auch damit zu tun, dass unser Partner damals eben das Sportministerium war. Unser Ziel war eigentlich, die Stärken von Osttirol im Bereich Bergsport zu nutzen und zu bündeln und eben dieses Bergsteigen in all seinen Facetten unterschiedlichen Zielgruppen anzubieten. Mhm. Wir haben natürlich dann spezielle Zielgruppen ausgesucht, weil wir gesagt haben, Bergführerbüros, die echt super organisiert sind, denen machen wir keine Konkurrenz und auch normale Gäste und Anführungszeichen sind nicht unsere Zielgruppe, sondern wir wählen eher andere Zielgruppen und auf die werden wir heute eh noch zu reden kommen.
Ja, genau. Ja. Ihr seid ein Verein, oder?
Ja, genau, wir sind ein Verein. Wie gesagt, seit 2007 bin ich der Obmann. Mein Vorgänger, der das Projekt auch super initiiert hat und in Wien vorgestellt hat, dass auch die Fördergelder geflossen sind, war der Hutter Tom. Aber wie gesagt, seit 2007 bin ich der Vorstand und da gibt es natürlich jede Menge Funktionäre. Die mich unterstützen.
Mhm. Und du hast mal gesagt in unserem Vorgespräch, es gibt das Ganze nur in Osttirol und es ist nirgends, oder?
Also in der Form, gell? Und auch mit diesen Projekten, die wir da begonnen haben und initiiert haben, gibt es es nur in Osttirol, weil es sind da eine Anfrage von anderen Bezirken gekommen und auch anderen Bundesländern und die haben unsere Projekte auch versucht irgendwie zu kopieren, weil sie das gelesen haben, das funktioniert gut, aber sie sind dann drauf gekommen, wenn es nicht irgendeine zentrale Anlaufstelle gibt, die das koordiniert und auch kommuniziert und dann durchzieht über einen längeren Zeitraum, also beharrlich bleibt, funktioniert es nicht.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass das Ganze natürlich auch ziemlich Geld braucht. Wie finanziert sie euch?
Wie gesagt, die ersten 7, 8 Jahre haben wir hauptsächlich das Geld gekriegt vom Sportministerium, weil es auch unser Ziel war, mit Österreichs Spitzensportler so professionelle Regenerations- und Bewegungsprogramme zu machen. Also da waren wir wirklich mit den Schwimmern, mit den Skifahrern, mit den Rodlern, also jede Menge Sportlergruppen sind zu uns gekommen und mit denen haben wir dann klassische Programme gemacht. Natürlich hauptsächlich schon Berggangen, aber auch Klettersteig, dann sind es Räftengang und Radlfahren. Du kennst unsere Topografie Robert, und man kann in Osttirol echt wahnsinnig viel tun.
Ja, wer Osttirol kennt, der weiß, dass das so also ist. Der Nationalpark, das denke ich mal, der wird euch sicher unterstützen, weil das ist ja für ihn auch was Tolles, nicht?
Ja, der Nationalpark war von Anfang an auch dabei und das war gut so, weil die meisten Projekte, gerade wenn wir Bergsport geben und die Hochtouren, die finden sowas im Nationalpark heute an statt. Und da steht der Hermann da als Direktor, hat uns da von Anfang an unterstützt. Aber zusätzlich natürlich neben dem Sportministerium dann auch gleich die Felbertauernstraße, die Osttirolwerbung. Mhm. Und in den letzten Jahren hat es auch Gott sei Dank die DIBAG und ein paar Gewerbebetriebe erfolgreich und Industriebetriebe. Also wir sind sehr dankbar und froh immer wieder, wenn die Leute bleiben als Förderer und uns weiterhin unterstützen oder wenn neue auch dazu kommen.
Ja, das hört man immer wieder und das, glaube ich, ist ein bisschen auch Osttiroler Mentalität, dass man solche Sachen unterstützt, dass man hilft, dass man mithilft, weil man sagt, irgendwo leben wir ja alle davon grundsätzlich, nicht?
Ja, nein, auf jeden Fall. Und das Thema interessiert die Leute auch. Oft sind auch die Chefs oder die Chefinnen selber Bergsport begeistert und gehen Skitouren, Skifahren, Bergsteigen und vielleicht haben sie auch Kinder und dann sagen sie, hey, das war ja für meine Kinder auch eine super Sache, nicht, wenn die da sensibilisiert werden, weil grundsätzlich sind wir ja eine Initiative, die die Bewegung fördert, Sportministerium und so weiter. Und es kommt halt beim Bergsport die alpine Gefahren dazu. Das ist ja der Unterschied zu anderen Sportarten, dass wenn ein Fehler passiert oder wenn alpine Gefahren schlagend werden, dass leider ab und zu was passieren kann.
Mhm. Gut, machen wir eine kurze Pause und dann reden wir mal über eure Zielgruppen. Martin, wir haben jetzt schon vieles gehört über das Alpin-Kompetenzzentrum. Jetzt spricht sie ja gewisse Zielgruppen an. Wer sind das?
Ja, genau. Wie wir zuerst gesagt haben, Robert, nachdem wir zuerst mit den Sportlern unterwegs waren, das war ja wohl super und auch Gaude und auch für die Werbung klasse, aber wir haben gleich mal bei unserer Sitzung gesagt, ja, aber nachhaltig ist das jetzt nicht. Die verschwinden natürlich wieder in alle Himmelsrichtungen. Und dann haben wir gleich mal gesagt, eigentlich müssen wir was für die Kinder tun. Entweder gehen wir mit den Kindern und Jugendlichen auf den Berg oder wir bringen den Berg zu den Kindern. Mhm. Und dann haben wir angefangen, Robert, so Kletterwände zu bauen in Kindergärten, Volksschulen, und da war die Kindergartenpädagoginnen, die Volksschuldirektoren und die Bürgermeister gleich Feuer und Flamme. Und inzwischen, müsste ich sagen, haben wir fast bei 25 Boulderwände. Das sind so niedrige Kletterwände, so in Absprunghöhe. Weißt du, was in einer Volksschule und Kindergarten auch Platz hast? Manche sind ein bisschen größer, mit Weichbodenmatte drunter oder auch mit Seil. Und da haben wir gemeinsam dann mit Ostroller Tischlern, damit die Wertschöpfung auch im Bezirk bleibt, da, wie gesagt, mehrere Boulderwände bauen können. Die Griffe haben wohl Experten, also Routensetzer oder Bergführer gesetzt. Und das Ziel war echt eine tägliche Bewegungsstunde. Und wir haben ja von Anfang an Ärzte dabei gesagt, die haben sowieso das bestätigt, wie wichtig Bewegung ist. Und es ist uns eigentlich ganz gut gelungen.
Ja, sensationell. Und dann gibt es natürlich auch andere, wie die Migranten, habt ihr auch schon eingeladen, glaube ich. Und die Menschen mit Handicap und Senioren und so weiter.
Ja, wir sind, wenn wir zusammensitzen, bleiben wir meistens ein bisschen länger sitzen und uns fällt dann immer wieder was ein. Oder wir haben auch ein bisschen ein Netzwerk. Also meine Kollegen, die Bergführer und die anderen Funktionäre, das sind alles Leute, die selber wieder viel Leute kennen. Und ab und zu wird uns auch was herangetragen und gefragt, ob wir das machen. Und das mit Migranten war so ein Projekt, wo sie gesagt haben, was tun wir mit die brauchen eigentlich auch ein bisschen Bewegung und ein bisschen Integration. Und dann haben wir mit denen, sind wir langgelaufen, jetzt muss ich erzählen, was wir gemacht haben. Wir waren mit so einem Eislaufen rodeln und haben am Zetterswald einen Skikurs gemacht. Und weil alle Ausrüstungsgegenstände Kanten haben, haben wir es genannt, Migranten auf Kanten. Und, und da haben wir einen Sozialpreis des Landes bekommen. Und mit die Klienten, oder wie man sagt, die Leute mit Behinderung oder mit Handicap, da haben wir auch ein paar Projekte gemacht, entweder selber durchgeführt, wie eine Venediger-Tour oder eben selber unterstützt, und Robert, du kannst nicht vorstellen, was die für Gaudi haben. Yeah. Also wir sind da gegangen, mein Kollege, der Holzer Franz, hat damals gesagt, nach der Tour mit der Lebenshilfe, eine der herrlichsten Touren überhaupt, weil die Freude so offensichtlich war. Mhm. Und es war ja ehrenamtliche Tour, klarerweise, aber es war, hat richtig Spaß gemacht.
Ja, und dann habt ihr auch ein Programm entwickelt für die Jugendlichen im Jahr 2010, um die auf die Gefahren drauf aufmerksam zu machen. Aber da geht es, glaube ich, in die Schule und das unterrichtet ihr dann ein bisschen, oder?
Ja, das ist jetzt inzwischen unser größtes Projekt, unser Aushängeschild eigentlich, auch weil wir da am meisten Jugendlichen erreichen. Inzwischen, glaube ich, zwischen 7.000 und 8.000 Jugendlichen haben wir da schon geschult, und das geht leider, weil wir da flächendeckend, Robert, jedes Jahr alle Pflichtschulen erreichen mit so einem Wintersicherheitstag. Also das Ziel ist schon, eigentlich wieder in die Skigebiete zu kommen, und zwar in die Skigebiete, wo dann die Jugendlichen am Nachmittag oder das Wochenende Skifahren. Aber der Tag schaut so aus, dass man zuerst, also die Bergführer und die Alpinpolizei war früher auch dabei und Bergretter, Vormittag zwei Unterrichtseinheiten in die Schule kommen. Dort macht man Theorie, das klingt jetzt drucken, aber die Theorie wird für die Bergführer recht in Jugendsprache und mit echt guten Begriffen, also richtig anschaulich gemacht, weil du wahrscheinlich müssen wir dir auch echt was Besonderes bieten, um die Aufmerksamkeit der Jugendlichen zu erzielen. Auch mit Videos, weil geht jetzt natürlich darum, dass wir es erstens will ein schönes Skigebiet bringen, wieder Skifahren, Snowboarden, Schneeschuhwandern, aber dann auch natürlich, weil die da ins Gelände fahren, inzwischen hat man ja breite Ski und aufgebogene Ski und Skitourenausrichtung, fährt man ins Gelände, und dort ist natürlich die Lawinengefahr, die größte Gefahr, und das will man denen sagen, dass es einfach Zeitpunkte gibt oder Gegenden, Orte, wo man unter bestimmten Bedingungen nicht einfahren soll. Gell? Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, dann einfach ins jeweilige Skigebiet zu fahren, und im Skigebiet selber oben macht man auf der Piste normal die Pistenregeln, dann ganz wichtig erste Hilfe, Robert, einmal losperren, einen Unfall, und dann auch im Gelände draußen einfach simulieren einen Lawinenunfall, und da sehen die Jugendlichen, wow, brutal, wenn da ein Freund von mir oder eine Freundin unter die Schneemassen kommt, und das ist ja so brutal schwer, gell? Das wiegt gleich viele, viele Tonnen. Ja. Ich bringe, selbst wenn er ein Körperteil oder ein Ski ausschaut, ich bringe den ohne Ausrüstung nicht raus. Mhm, und da kriegen sie ganz große Augen. Ja. Und sie sind auch volle Mitarbeiten und sind eigentlich ganz baff und danach sagen, Teufel, stimmt, das müssen wir vermeiden. Also ist ja Unfallprophylaxe, was wir da machen.
Ja, super. Und da machen alle Kinder mit in der Klasse oder nur solche, die das wirklich interessiert?
Nein, alle, hat er gesagt. Gibt es gleich mal so einen Spruch. Nein, das wird von der Schule und den Eltern, also die Eltern werden informiert, und die Schule, das sind unsere Partner, die Direktoren rufen uns an, unterstützen uns dann auch, indem sie das dann diese Projekte auch super bewerben auf ihren Homepages und auch Briefe schreiben. Aber das ist ein komplett normaler Schultag. Mhm. Wir Pflichtfach, nicht? Und weil wir ja da im alpinen Gelände leben, ist das eigentlich meiner Meinung nach ein Pflichtfach, weil man macht Verkehrserziehung auch und das ist auch ganz was Entscheidendes, damit man erstens Spaß hat am Skifahren, auch in der Gruppe, weil manche fangen ja noch wieder an Skifahren,
ja.
Gell, ist auch lässig, aber vor allem, dass nichts Gräberes passiert, weil das ist leider passiert und das sind ja, wie man begonnen hat, vielleicht darf ich das noch sagen, Robert, sind ja eh besorgte Eltern auf uns zurückgekommen, das in dem Fall waren es Matrei oder Kalser, und gesagt, hey, man, da könnte es doch nicht was tun, unsere Kinder fahren brutal ins Gelände, sind Mods-Freerider und folgen uns nichts.
Ja.
Und das seid Profis, die Bergführer und Bergretter haben anders auftreten und andere Glaubwürdigkeit, könnte es uns doch nicht helfen. So ist das Projekt entstanden.
Ja, sensationell. Und es gibt ja einige Beispiele, wo die Kinder dann auch sozusagen als Ersthelfer schon zugekommen sind zu gewissen Unfällen. Nicht? Das haben wir ja schon gelesen.
Ja, genau. Also es gibt mehrere Beispiele, die die Wirksamkeit oder Erfolg von diesen Veranstaltungen zeigen. Der Holzer Franz war einmal in St. Jakob, wo du herkommst, Robert, Skifahren und kommt da mit zwei Gästen zu einem Unfall zu. Und da war er Verletzter. Und seine Frau und der Verletzte ist schon gelegen, aber schon gut betreut, nämlich von so drei so kleinen Mandern, hat der Franz gesagt, waren es Böhmen, St. Jakob Böhmen. Aber die haben die Unfallstelle abgesperrt auch mit den Ski, wie sie es gehört, vorschriftsmäßig. Haben schon den Notruf abgesetzt, weil wir der Franz mit seinen zwei Gästen, die übrigens Ärzte waren, das hat sich später ausgestellt, wie die gekommen sind, ist schon alles abgesperrt gewesen, der Notruf abgesetzt, die Pistenrettung ist gekommen, der Hubschrauber ist auch schon gekommen. Und die Böhmen sind da anscheinend zu, wie sie den Verletzten haben mit dem gleich geredet, weil erste Hilfe, Robert, ist ja mal zu beginnen. Nicht vorbeifahren, sondern anreden und das kann jeder. Mhm. Gerne mal reden und fragen, wie geht's, die Ski zusammensuchen. Und wie dann der Hubschrauber gekommen ist, haben sie den anscheinend nur eingewiesen und dann waren sie wieder weg. Und da haben dann die zwei Ärzte gestaunt, wie professionell das gemacht worden ist.
Ja, das klingt ganz gewaltig. Da kann man eigentlich nur gratulieren, dass das wirklich so den Kindern beigebracht wird, dass da wirklich jeder Nutznießer sein könnte unter Umständen. Nicht? Mhm. Wunderbar. Machen wir eine kurze Pause und dann reden wir mal über deine Bergführertätigkeit.
Deine Augen auf. Du weißt, was ich will, da geht das Herz mir auf. Du flüsterst jeden Tag, manchmal nur leise, wie ich dich so mag, auf deine Art und Weise. Handbuch für die Heimat wird jeden Tag neu geschrieben. Ein Handbuch für die Heimat, ja, du wirst dich verlieben. Das Handbuch für die Heimat liegt so schön vor mir. Ein Handbuch für die Heimat mich träumen von dir. Du bringst mir was mit, ich sehe es nicht sofort. Bist mein allerbestes Stück und mein schönstes Wort. Wie schnell an dich gewohnt, in ein paar Stunden oder mehr. Ich wurde belohnt, ich geb dir nimmer her. Das Handbuch für die Heimat wird jeden Tag neu geschrieben. Ein Handbuch für die Heimat. Ja, du wirst dich verlieben. Das Handbuch für die Heimat liegt so schön vor mir.
dann weit weg bin von dir, keine Wiesen, Wälder und Berge sehe, schlug ich im Herzen eine Seite von dir auf. Mein Handbuch für die Heimat.
Das Handbuch für die Heimat liegt so schön vor mir. Ein Handbuch für die Heimat lässt mich träumen von dir. Das Handbuch für die Heimat lässt mich träumen von dir.
So, Martin, wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, du bist ja auch ausgebildeter Berg- und Skiführer. Und jetzt reden wir mal über diese Tätigkeit. Wer sind deine Gäste, die du betreust, oder wer bucht dich?
Also, ja, bei mir ist eher so, dass meine Gäste schon viele Vereinsleute sind, Funktionäre und natürlich auch Freunde, Bekannte, Nachbarn. Aber der ein oder andere Stammgast ist eben auch da, der mich wieder anruft, der sagt, bah, heuer hast du wieder Zeit für mich, hätte gern wieder ein Bergabenteuer. Und Robert, wir dürfen ja weltweit führen und im ganzen Alpenraum sowieso. Und deswegen, es gibt genügend lohnende Ziele. Die Leute, wenn sie einmal einen Bergführer gehabt haben, nehmen gern wieder an, vor allem wenn die Touren ein bisschen anspruchsvoller sein. Und dann kommt man wohl ein bisschen rum, vom Glockner bis zum Mont Blanc eigentlich.
Ja, ja. Das wollte ich gerade sagen, wo bist du nie wohl schon gewesen?
Ich bin jetzt hauptsächlich nur im Alpenraum gewesen, damit war der Mont Blanc in dem Fall der höchste Berg und es gibt da sehr viele lohnende Ziele, finde ich, gell? Und in Osttirol selber ja sowieso mit dem Glockner, Venediger und die Lienzer Dolomiten und rundum auch noch viele lohnende Ziele in der ruhigen Schobergruppe oder westliche Venediger Gruppe, also herrliches Gebiet.
Ja, und du hast gerade angesprochen, es wäre vielleicht aber auch ein Vorteil, wenn die Leute einen Bergführer nehmen würden. Es gibt auch Leute, die das leider Gottes nicht tun und immer wieder passieren Alpinunfälle. Wie gehst denn du damit um, wenn man dann in der Zeitung liest, der ist alleine gegangen und was weiß ich, was alles für Fehler sind da passiert und die Bergrettung muss dann ausrücken mitten in der Nacht und sich selber in eine große Gefahr begeben, die haben ja auch alle Familie zu Hause und so weiter. Ich finde das nicht ganz lustig, oder?
Ja, nein. Also ich finde es erst einmal extrem sinnvoll, wenn Leute, die nicht so eine große Erfahrung haben oder so eine Ausbildung am Berg für nehmen, sie sind die meistens danach wahnsinnig zufrieden und haben eine Gaude, weil sie wollen ja was erleben, aber nicht den Stress haben, da selber Entscheidungen zu treffen, vor allem wenn du nicht weißt, ob die Entscheidung richtig ist oder nicht. Ich meine, Fehler können alle passieren, Robert, gell? Sie können auch am Bergführer auch passieren und objektive Gefahren gibt es natürlich auch noch, aber am Profi nehmen, das tun wir ja in der Gesundheit, der Mobilität, wenn ich einen professionellen Moderator nehme, buche die. Ist das so? Also man tat es in anderen Bereichen auch und deswegen ist es immer sinnvoll und deswegen haben wir beim Alpinkompetenzzentrum auch für diese Jungprojekte immer nur Bergführer, Ausgebildete, die das als Beruf machen.
Yeah.
Ja, sicher passiert leider immer wieder was. Das ist eben, wie gesagt, die andere Seite der Medaille. Wahrscheinlich bei jedem Sport, aber nicht bewegen oder nicht gehen, ist jetzt auch keine Lösung. Man muss halt sich ein bisschen anpassen, den Bedingungen, den Gegebenheiten und auch den eigenen Fähigkeiten, gell, den eigenen Fitnesszustand, den eigenen Ausbildungsniveau. Überschätzung aber, das ist natürlich schon ein Werk vor, Überschätzung von sich selber und Unterschätzung jetzt der Natur. Ich sage am Ende ist allem der Berg oder das Wetter der Chef. Ja. Und wie gehen wir damit um? Wir Bergführer versuchen das, wie gesagt, sowieso zu vermeiden. Ich muss sagen, es herrscht eine super Fehlerkultur. Das heißt, die Jungen und die alten Bergführer, wenn uns was passiert und wir können das noch erzählen, geben wir das gern weiter, dass es einander nicht passiert oder dass man dazu lernt, weil man lernt echt ein Leben lang und am Berg erst recht. Und die Bergretter, ich bin früher ja bei der Berg und Kals gewesen, aber jetzt schon eine längere Zeit nicht mehr, die nehmen das sehr professionell. Ich meine, wenn da ein Einsatz kommt, die haben ja alle ein Helfersyndrom und sind alle sehr fokussiert und die machen sich dann einfach mal nicht Gedanken, warum etwas passiert ist, außer sie brauchen es für die Einsatzplanung, sondern sie organisieren sich, reden sich zusammen und überlegen sich, wie sie jemandem helfen können, wie das am besten geht.
Ja, leider Gottes, vor 3 Wochen hat es wieder einen erwischt, der ist alleine gegangen, das wissen wir ja. Und dann ist ja gerade auch der Fall noch anhängend, wo im vergangenen Winter eine Frau am Glockner zu Tode gekommen ist. Das sind alles Themen, aber das ist jetzt nicht unser Thema, das können wir ja gar nicht beurteilen, wollen wir auch gar nicht. Aber es ist halt schon ein Thema, das ich einfach mal ansprechen wollte, sagen wir mal so.
Ja, ist wohl verständlich, die Leute reden auch drüber. Gell? Wie gesagt, die Bergretter laufen noch nicht mit erhobenen Zeigefinger um und arbeiten da sehr professionell. Aber natürlich müssen wir es ansprechen, und das ist ja eigentlich wieder, da schließt sich der Kreis, unsere Idee. Wir wollen ja auch den Jungen, den Jugendlichen, diesen 13-Jährigen oder 15-Jährigen, je nachdem, wer unser Zielgruppe ist, zu sagen, hey, das müsst Verantwortung übernehmen, informiert euch. Die beim 3-Winter-Live-Camp, die lesen oder müssen alle den Lawinenlagebericht lesen. Die müssen auch wissen, was von Schnee gibt, was hier an Triebschnee sieht man nicht, da malen wir Schlangen auen, oder wenn der Berg in der Frisch und am Motz Windfahne hat und ein schlechtes Wetter kommt und sagen, schau dir mal den Berg, und er will halt überhaupt nicht, dass du angehst, der schreit schon, bleib weg, nicht, und wenn es ein Wumm tut in der Lawine, sagen wir ran um, nicht. Also so versuchen wir mit denen zu reden und einfach, dass sie Entscheidungen treffen und vor allem gute Entscheidungen treffen, damit eben jetzt Unfälle möglichst vermieden werden.
Ja, alles klar. Machen wir da kurze Pause und dann reden wir über deine Lehrertätigkeit in der Hack.
Wie die Aufgang, wo ich beim Hintenanger, schau die Sennerin aus der Hütte kommen. Sie lasst gleich alle stehen oder Milch halt nommen und ich mir voll Freud entgegenkommen. Sie lasst gleich alle stehen oder Milch halt nommen und ich mir voll Freud entgegenkommen.
So Martin, jetzt reden wir mal über deinen Hauptberuf, das ist die Lehrertätigkeit in der Hack. Ich glaube, seit 1997 bist du dort Lehrer, oder?
Ja, genau, seit 1997. Bin ich mit deinem Kollegen, mit dem Gatter Werner, gleichzeitig in die Schule gekommen. Wir haben da die Frage, kann ich mal in ihrer Karenz ersetzt. Du siehst schon, es braucht zwei Männer, um eine Frau zu ersetzen.
Ja, klar. Mindestens. Was ist deine Hauptaufgabe? Was unterrichtest du?
Unterrichten tue ich die Wirtschaftsfächer, also Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft und so Unternehmensgründung. Und seit ein paar Jahren auch ein Fach, das nennt sich so Zukunftswerkstatt, das ist, oder Freide ist es auch bekannt, wo es darum geht, junge Leute auf die Zukunft ein bisschen vorzubereiten. Und das geht, indem man ihnen ein bisschen einen Freiraum gibt, damit sie auch nachhaltige und interessante Projekte machen, im Umweltbereich, Sozialbereich und so weiter.
Und ich glaube, du gehst ja in andere Schulen, um die Kinder dort oder den Kindern dort das, die Hacke ein bisschen schmackhaft zu machen, oder? Das passiert auch.
Ah ja, klar, das ist jetzt ein Teil von meiner Tätigkeit als Bildungsberater. Wie unser jetziger Direktor, der Prätis Josef, Direktor geworden ist, war ich so froh, dass ich gesagt habe, ich helfe da ein bisschen. Hat er gesagt, ja, bitte mach mal Bildungsberater. Und jetzt bin ich seit vielen Jahren eben Bildungsberater. Und da bin ich ein bisschen an der Schnittstelle so von unserer Schule, also die 14-Jährigen von den Pflichtschulen, versuchen wir zu informieren, ich und meine Kollegen, was jetzt die Vorteile einer berufsbildenden Schule, in dem Fall der Hack sein. Die Schüler, die in der Hack schon sein oder Schülerinnen, wenn die Fragen haben noch, was sie tun sollen oder wie sie sich bewerben sollen, denen helfen wir auch ein bisschen oder wenn es sonst irgendwelche Lernschwierigkeiten gibt. Und später dann, wenn sie die Matura machen oder vor der Matura, organisieren wir Bildungsmessen oder wir fahren zu den bekannten Bests, heißt das, also Bildungs- und Berufsmessen in Innsbruck, Klagenfurt, damit die ein bisschen Ahnung haben, in welche Richtung kann ich denn gehen.
Mhm. Und deine Arbeit als Lehrer und die Obmannschaft vom Alpin-Kompetenzzentrum, das lässt sich gut vereinbaren, oder?
Ja, das lässt sich gut vereinbaren. Es sind wohl andere auch, die, wahrscheinlich gibt es noch Leute, die viel mehr Funktionen haben wie ich. Nein, das lässt sich gut vereinbaren und manchmal, wie gesagt, sogar macht man gemeinsame Projekte, wo ich dann mit Schülern ein Gletschercamp organisiere oder Manager einlade und dann Schüler und Manager in einer Seilschaft quasi auf Augenhöhe am Berg besteigen und am Abend sich ein bisschen austauschen. Da haben wir unterschiedliche Perspektiven.
Ja, und außerdem gibt es ja im Sommer wohl ein bisschen lang Zeit im Urlaub für euch, nicht?
Stimmt, woher du das jetzt wieder warst. Ja, nein, wir haben ja einige Wochen frei.
Okay, jetzt machen wir noch eine Pause und dann haben wir noch den letzten Einstieg. Uns läuft wie immer ein bisschen die Zeit davon.
Die Melodie von den Bergen, die pfeift uns der Wind. Drum hör genau zu, was sie uns singt. Manchmal leise, manchmal laut, manchmal traurig, manchmal froh. Geprägt von Menschen und Zeit, klingt sie in alle Ewigkeit. Seit Urroll der Zeit schon, voll Ehrfurcht stehen sie da, haben so viel erlebt in all den Jahren. Könnten Geschichten erzählen von Freude und von Leid, doch schweigen sie als stille Zeugen der Zeit. Drum halte inne und sei ganz still, dann kommst du spüren, was der Berg dir erzählen will. Die Melodie von den Bergen, die pfeift uns der Wind. Genau zu, was sie uns singt. Manchmal leise, manchmal laut, manchmal traurig, manchmal froh. Geprägt von Menschen und Zeit, klingt sie in alle Ewigkeit. Geformt und erschaffen des Meisters Hand, voller Stolz überragen sie unser Land. Auch in tausend Jahren, wenn sie nur durchstehen, sahen viele Menschen kommen und auch gehen. Drum halte inne und sei ganz still, dann kannst du spüren, was der Berg dir erzählen will. Die Melodie von den Bergen,
und singt. Manchmal leise, manchmal laut. Manchmal traurig, manchmal froh. Geprägt von Menschen und Zeit, klingt sie in alle Ewigkeit. Die Melodie von den Bergen, die pfeift uns der Wind. Drum hör genau zu, was sie uns singt. Manchmal leise, manchmal laut. In alle Ewigkeit, geprägt von Menschen und Zeit, klingt sie in alle Ewigkeit.
So, ein Einstieg geht sich noch aus, lieber Martin. Jetzt hätte ich dich gerne noch ein bisschen was Privates gefragt. Gibt's andere Hobbys von dir auch, außer das Bergsteigen?
Ja, klar, klar. Also wie gesagt, Sport in vielen Facetten oder Ausübungsmöglichkeiten. Also Radlfahren tue ich natürlich auch gerne und laufen und Fußball spielen. Immer nur ein bisschen bei den alternen Touren oder mit meinen Lehrerkollegen und Ärztekollegen. Und selber gehe ich auch gerne zuschauen, weil meine zwei Buben eben Fußball spielen und weil man dort einfach viele Leute kennt und trifft. Aber auch bei anderen Veranstaltungen. Osttirol hat ja genügend Kulturveranstaltungen, ja. Und Musikveranstaltungen. Also ich bin ganz viel in Osttirol und Oberkärntner Raum und ich sage, mir geht nicht viel ab. Ab und zu mal irgendwo hinfahren ist natürlich auch fein, aber ja, und außerdem ab und zu mal ein Buch lesen, schätze ich auch sehr oft. Ja.
Und ich habe schon viele Gäste in meiner Sendung gehabt und jeder sagt dasselbe irgendwie. Osttirol ist schon ein lebenswertes Land. Ganz ein tolles Land, wo ich persönlich gar nicht weggehen würde, außer ab mal in Urlaub fahren, aber sonst nicht.
Ja, mir geht es eigentlich auch so. Ja. Und ich glaube, vielen geht es so und die, die weit weg waren und zurückkommen, sagen auch, na, eigentlich haben wir alles, was wir brauchen.
Ja, sensationell. Martin, danke vielmals. Ich wünsche dir viele schöne Erlebnisse mit den Kindern bzw. deinen Gästen in den Osttiroler Bergen. Viel Gesundheit und Freude bei all deinen vielseitigen Tätigkeiten. Danke und vergelt's gut, dass du heute mein Gast warst.
Robert, danke für die Einladung. War richtig fein, mit dir zu reden.
Gut, das, meine Damen und Herren, war unser erster Sonntagscocktail nach der Sommerpause. Ab sofort gibt es die Sendung wieder jeden Sonntag und am kommenden Sonntag habe ich auch wieder einen sehr interessanten Gast eingeladen, nämlich den Herbert Eder. Er wird zu mir ins Studio kommen und über seine Reisen berichten. Er war ja schon einmal bei mir zu Gast, vor circa 8 Jahren, und inzwischen hat sich viel getan. Bisher hat er sage und schreibe 187 Länder unserer Erde bereist. Insgesamt sind es ja 195. Das heißt, es fehlen ihm noch 8 Länder. Dann hat er die ganze Welt gesehen. Eine unglaubliche Geschichte und eine unglaubliche Leistung. Er hat auch ein Buch herausgebracht mit dem Titel Der Leidensweg, eine Reise von Turkmenistan in die Mongolei. Es wird sicherlich eine sehr spannende Sendung. Ich freue mich, wenn Sie dann auch am kommenden Sonntag mit dabei sind. Jetzt geht's bei uns weiter mit Country-Musik mit Hans Mayer und ab 14 Uhr gibt es wie immer das beliebte Radio Osttirol Wunschkonzert. Wir hören uns wieder am kommenden Sonntag bei Frühschoppen, wenn Sie wollen, meine Damen und Herren. Und bis dahin sagt Robert Wieser, Pfiatenk und Servus.
Of you, nur ein paar kurze Zeilen. Memories of you auf einem Blatt Papier. Heute gehst du fort, ich kann dich nicht begleiten. Bitte frag mich nie, was ich im Herzen spür. Memories of you, der Sommer ist vorbei. Memories of you, die Liebe sagt goodbye. Dein Gefühl für ihn
you. Es war kein Glück für immer, aber viel zu schnell kam unsere letzte Nacht. Denn ein neuer Stern war für mich geboren und hat für uns zwei die Sehnsucht groß gemacht. Memories of you. Der Sommer ist vorbei. Memories of you. Die Liebe sagt goodbye. Dein Gefühl